Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen zu Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Du hast den Satz gar nicht abgelesen.
Ich bin irgendwie voll drin gewesen.
Okay, super. Schön, dass du es heute fühlst. Ich bin begeistert. Ich hoffe, euch geht es auch allen gut. Was geht so bei dir? Was ist so los?
Ja, was ist so los? Ich versuche nicht zu schmelzen. Ich glaube, du auch und auch alle anderen wahrscheinlich. Mhm. Und man könnte ja auch meinen, wir sind jetzt in so einem krassen Sommerloch, wo nichts passiert. Aber wir haben hier auf unserer Liste für die aktuellen Dinge, die so zu besprechen sind, überraschend viel stehen.
Ja, ich weiß wie immer gar nichts. Also ich habe so Dinge am Rand mitbekommen, nachdem sie, glaube ich, alle anderen schon 3 Jahre mitbekommen haben. Vielleicht fasse ich mal ganz kurz zusammen, was ich mitbekommen habe und du ergänzt einfach mit klugen Informationen. Dafür ist ja auch dieser Podcast gedacht. Ich habe keine Ahnung und du erklärst.
Nein.
Also, doch, an manchen Stellen schon, das ist auch völlig in Ordnung. Also hier steht, Liz Tom Forde kommt zur FBM, habe ich mitbekommen, weil du mir das geschickt hast. Danke für die Info.
Irgendwie nicht so überraschend und gleichzeitig schon, ne? Also ich finde es ziemlich cool.
Ich werde da sein. Ich hoffe, das wird nicht so ein Zenlin Yu 2.0, dass man keine Chance hat. Ich kann so ein bisschen nicht einschätzen, wie so ihre Popularität in Deutschland ist. Also ich weiß schon, dass sie in allen Buchhandlungen liegt. Ich weiß auch, dass sie irgendwie erfolgreich ist, aber ich kann irgendwie nicht einschätzen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin der einzige Fan, weil wenn man so über sie spricht, habe ich nicht das Gefühl, dass so viele sie so krass wahrgenommen haben, auch bei BookTok und so. Ich glaube, die ist eher ein amerikanisches Phänomen oder täuscht das. Also ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt nicht einschätzen.
Also ich hatte sie ja vorher auch nicht so krass auf dem Schirm und ich glaube, dass das auch an den Covern liegt, ganz ehrlich, weil diese Cover mich krass irritieren immer, weil die sehen halt null aus wie Romance-Cover, ne? Die sehen halt, das könnte halt auch irgendwas Belletristisches sein, was natürlich irgendwie jetzt mit Großstadt oder Flug zu tun hat, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man sie nicht so in dieses Genre automatisch packt, wenn man sie nicht kennt. Und ich habe aber tatsächlich mir neulich hat mich irgendwas krass genervt, dann hatte ich das Gefühl, ich muss mich jetzt selbst therapieren und dann gehe ich ja immer in die Buchhandlung und dann habe ich tatsächlich mal wieder 2 Bücher gekauft, eins lese ich auch gerade, kann ich später erzählen, und zwar ist das dieser alte Titel von Kira Groh, der jetzt neu aufgelegt wurde
mit den Butterflies. Dann müsstest du mir bitte alles. Ach so, Butterflies and, den habe ich schon gelesen. Ich dachte, du meinst diesen ganz alten, der gerade im Kindle-Angebot war. Da überlege ich nämlich gerade, ob ich den lesen möchte.
Ja, nee, diesen mit den Butterflies.
Habe ich natürlich schon gelesen als echter
Fan. Ja, dachte ich
mir
schon. Aber den habe ich gekauft und ich habe den zweiten Teil aus der Liz Tom Forde Reihe gelesen.
Brav.
Einmal, weil es war ja unausweichlich, aber ich habe immer gedacht, es gab ja dann irgendwie diese Diskussion darum, ob es eine neue Coveraufmachung oder so gibt. Und dann irgendwie, da ich erst einen hatte, habe ich gedacht, könnte man überlegen, ob man die dann neu kauft. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich therapieren und dann würde sich das wahrscheinlich gut eignen. Ja, genau, aber ich bin gespannt. Also ich mal gucken, wie viel ich von ihr jetzt schaffe bis vor der Messe, aber ich bin gespannt auf ihren Auftritt und auch, wie viele Leute da sind und wie die Leute sie so wahrnehmen und irgendwie, ob sie wie ich mir eine Romance-Autorin vorstelle oder eben halt nicht, ne?
Also, ich weiß nicht mal, wie sie aussieht. Ich kann mir das überhaupt nicht, also keine Ahnung. Ich hoffe nur einfach, und das bete ich wirklich auch für die Frankfurter Buchmesse, dass sie diesmal klug genug sind, einfach die Festhalle einen Abend zu mieten. Dass sie einfach sagen, wir hauen euch alle in die Festhalle und dann ist für auch alle Platz und jeder kann da hinkommen und dann drängelt man sich vielleicht trotzdem rein, weil man irgendwie einen guten Platz haben möchte, aber dass sie nicht den Fehler wie bei einer Zenlin Yu machen und das irgendwie so exklusiv halten und nur mit Blogger-Treffen und so weiter, dass man da keine Chance hat. Also das würde mich schon sehr enttäuschen, muss ich sagen. Wobei ich ja auch immer noch dafür bin, dass wir einen Podcast anfragen. Oder, ja, also. Oder irgendwie, ja, also irgendwie möchte ich eigentlich zu den Menschen gehören, die sie auch exklusiv treffen können. Vielleicht passiert das ja, also liebe Verlage, falls ihr das hört, ladet mich doch bitte ein. Ich bin Liz Tomforde-Fan. Das wäre sehr schön. Genau, aber ansonsten hoffe ich ja wirklich, dass es einfach groß wird und dass sie da irgendwie eine coole Location finden, wo man das gut machen kann, wo dann auch wirklich jeder ein Ticket bekommt und das nicht so eine Enttäuschung wieder ist, weil bei Sendling New, muss ich sagen, bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil die hätte ich schon auch wahnsinnig gerne mal in der Lesung gehört. Also das, ja, finde ich nach wie vor schade, dass wir zwar neben ihr standen und irgendwie sie beobachtet haben, wie sie ihren Dreh hatte und so weiter, aber dass man nie so richtig mal hören konnte, was sie so zu sagen hat und wie sie so redet und wieso auch ihre Gedanken zu ihrem eigenen Buch sind und so.
Ja. Ja, also ich bin ja eh gespannt. Also ich glaube, das ist ja auch die erste Autorin zumindest, die ich gesehen habe, die raus ist. Also die, von der man ja weiß, dass sie kommt. Ne? Das hat der Verlag ja selber angekündigt, weil sie, glaube ich, auch noch in München und Hamburg oder so eine Lesung haben wird. Genau, also wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, bis da das Name-Dropping beginnt. Aber das finde ich schon mal ziemlich... ja, ziemlich cool eigentlich, weil wir haben uns ja gewünscht, dass große Autorinnen kommen. Und ja, wie gesagt, letztes Mal war es ja eine ziemliche Enttäuschung. Deswegen mal schauen, wie sie das auch jetzt hinkriegen mit dem neuen Hallenplan und der Aufteilung und diesem ganzen Gedöns, ne?
Ja, aber Frankfurt hat ja eigentlich genug Möglichkeiten, auch unabhängig von den Hallen jetzt irgendwie dann was zu machen. Also was so, finde ich, der größte Fehler sein würde, den sie machen, ist, dass sie wieder irgendwo an einen Thalia-Stand setzen und hoffen, dass es gut geht. Ich hoffe wirklich einfach, dass sie da auch so ein bisschen gelernt haben und dass sie eine Liz Tomforde dann doch mal in eine Festhalle setzen. Ich meine, wenn Janice Wonder da sitzen kann, dann können sie da auch Liz Tomforde reinsetzen, finde ich.
Schöner Übergang übrigens. Janice Wonder steht hier auch auf der Liste.
Ich weiß. Soll ich wieder erzählen, was ich mit... Warte mal, ich glaube, ich muss hier mal irgendwo piepst ein Vogel. Genau, also Janice Wonder, was habe ich mitbekommen? Ich habe mitbekommen, weil Carina oder du, irgendeiner, hat das, glaube ich, in die Gruppe geschickt. Dieses Statement vom Black Edition Verlag bezüglich, wir machen jetzt nur noch E-Books und keine Printbücher mehr. Das machen sie auch ab diese Woche, also ab dem 16.07., glaube ich.
Ab sofort, also genau.
Genau, ab sofort. Das Statement kam, glaube ich, vor 2 Wochen jetzt inzwischen oder so, würde ich sagen. So um den 1. Juli rum, schätze ich jetzt mal so bauchmäßig. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich habe dann so diverse, also weil ich diesen Beitrag halt relativ intensiv verfolgt habe und so auch die Kommentare gelesen habe, wurde mir dann vom Algorithmus natürlich direkt mal alles dazu vorgeschlagen. Das heißt, ich habe so sämtliche Statements von den Autorinnen mitbekommen, die da irgendwie veröffentlicht haben oder mal veröffentlicht haben und inzwischen mit ihr verkracht sind und wie auch immer. Und also die Frau lebt ja auch wirklich nach dem Motto, jede Publicity, egal wie schlecht, ist Publicity, ne? Also das muss man ja einfach mal echt so festhalten. Und so, also so dieses Bauchgefühl, was wir ja schon länger hatten, von die ist irgendwie bisschen weird, bisschen unsympathisch auch vielleicht. Das, finde ich, bestätigt sich gerade so in allen Facetten, weil die wurde ja so lange so gehypt und irgendwie auch so, da kam ja nichts ran, gefühlt, an sie und an irgendwie das ganze Gefühl. Und jetzt so denke ich irgendwie, okay, es bricht gerade so ein ganzes Kartenhaus vom Wonderversum, von ihr und von vor allem ihren Verlagen zusammen. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten, der Black Edition und irgendwas anderes. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, das ist so mein Gefühl zu der ganzen Sache. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, darüber irgendwie sich ein Urteil zu erlauben, weil irgendwie Aussage gegen Aussage steht. Also die Autorinnen erzählen und die... die Verlagsmenschen erzählen natürlich auch zum Teil was anderes, beziehungsweise sie und ihr Statement sind ja irgendwie auch ganz anders. Ich bin einfach gespannt, wo es hingeht, muss ich sagen. Und ich finde es ganz bezeichnend auch für die Romans und für die Dark Romans, auch was da gerade passiert.
Ja, also ich fand ja ich habe dieses Statement vom Verlag zuerst gesehen, dass das Interesse an Dark Romans ja zurückgeht. Und dass sie deswegen, also dass das der Grund ist, warum sie jetzt nur noch Digital Only machen. Und ich meine, ja, es gab ja auch diese Woche irgendwie diese Studie, wo es wieder hieß, also junge Menschen, aber vor allem zwischen 10 und 15 Jahren lesen weniger, die dann die Altersklasse danach liest, auch ein bisschen weniger. Und das überrascht mich auch nicht, weil... da haben wir schon oft drüber gesprochen. Also der Markt ist halt so voll, dass auch ich weniger Bücher kaufe, einfach weil ich überfordert bin ob der Masse. Und dass ich dann eben auf Kira Groth zurückgreife oder auf jetzt Liz Tomforder, weil ich halt weiß, das ist gut und weil ich einfach keinen, ja, gar nicht die Energie habe, mich da durchzuwühlen. Und wenn es halt jemand sagt, der da schon relativ drin ist, finde ich, dann sagt das eine Menge über diesen Markt aus.
Total. Ich bin auch so überfordert. Ich habe gestern erst überlegt, welches Buch ich mir kaufen soll. Und dann habe ich auch einen alten Backlist-Titel gekauft, weil ich einfach irgendwie keine Ahnung hatte, was ich gerade lesen soll. Ja. Ich hatte Bock auf Romance, aber ich habe keinen Bock auf diesen ganzen, weiß ich nicht, wenn du bei Thalia guckst, das ist ja ein einziges Schlachtfeld.
Ja, und es ist halt, also ich glaube halt nicht, dass das Interesse geringer ist. Ich glaube, dass die Überforderung einfach so groß ist, ob der Masse, dass man sich nicht entscheiden kann und im Zweifel dann nicht kauft. Aber dieses, also das Argument ist, glaube ich, kompletter Quatsch einfach, was sie da gebracht haben. Gerade die Dark Romance, finde ich, ist ja seit Jahren gleich groß, ne? Also, oder wächst eher noch, oder das Interesse daran. Da haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Und wir haben ja, wir haben uns ja Janice Wonder auch in der Festhalle angeguckt, letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Im Interview mit Thomas Booktok, da haben wir auch irgendwie von erzählt, glaube ich, nach der Messe hier im Podcast. Und sie ist halt einfach, finde ich, also damals hat uns ja gestört, dass es so ein Pseudo-Ratgeber war, der da bei Piper erschienen war, aber ohne jegliches Fundament, der einfach auf ihren wirklich auch teilweise schwierigen Thesen bestand, dieses Buch. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde diese ganze Geschichte, klar, also man weiß da nicht, wem man glauben kann, aber also ihre Kommunikation, finde ich, war schon immer extrem unglaubwürdig. Also sie tut immer so, als wäre alles so super transparent, aber du merkst dann halt relativ schnell, dass da das Fundament fehlt. Das ist überhaupt nicht, du kannst überhaupt nicht nachvollziehen, alles, was sie da erzählt. Und deswegen, also da gab es ja Autorinnen, die dann gesagt haben, vor einer Woche wurde mir ein Schuber angeboten und heute erfahre ich, dass es nur noch E-Books gibt und so weiter und so fort. Aber ja, ich glaube, das ist so der erste, der erste große, Moment, in dem man merkt, der Markt konsolidiert sich. Da warten wir ja jetzt schon lange drauf.
Ja.
Und es wird auch Zeit, glaube ich, und dann bricht halt manches weg. Ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass es Black Editions ist, weil die ja auch gerade mit ihren, also die machen ja nicht nur Print und Schuber und dies und das, die machen ja auch diese Buchboxen, diese Love Letter
Box. Die Messeauftritte, ja.
Und es ist, also wahnsinnig viel, was da auch so das Buch so zum Erlebnis macht. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht kleinere Labels erstmal trifft. Aber das ist eine spannende Entwicklung auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ich finde es halt auch, also aus unserer Perspektive von Leuten, die immer über so Markenaufbau und sowas reden, finde ich es total spannend, weil es ist für mich auch so ein Beispiel für schnell gewachsen, nichts dahinter. Also du merkst halt, dass dieser Erfolg, den sie auch mit ihren Very Bad Kings hatte und den sie ja ganz persönlich eigentlich hatte, der ja im ersten Moment gar nichts mit irgendeinem Verlag oder anderen AutorInnen zu tun hatte, dass der einfach sehr, vielleicht auch ungeplant war oder sehr, sehr schnell wurde, dass sie plötzlich das Geld hatte, um damit irgendwie noch größer zu denken, noch größere Dinge zu machen. Das hat sich dann auch, ich glaube 2024 war das, ne, wo sie das erste Mal diesen riesen Messestand auch hatte und so dieses Wunderversum auf die Messen gebracht hat mit ihren Schauspielern auch, die sie da gecastet hat und so. Dass da plötzlich einfach Geld hinter war, mit dem sie vielleicht auch in dem Moment nicht umwirtschaften konnte, also nicht, zumindest nicht wirtschaften konnte in Verlagshinsicht und wo sie dann einfach vielleicht auch Entscheidungen getroffen hat, was Auflagen angeht oder was Auftritte anging, wo das halt über ihre Maße hinaus einfach gewachsen ist. So, also, und dann aber die Marke dahinter nicht hinterhergekommen ist. Das ist ja auch was wir den Verlagen, wenn wir irgendwie mit Verlagen zusammenarbeiten, immer wieder predigen, so diesen Markenaufbau auch im Blick zu haben und so überlegen, welche Werte vertrittst du und wofür steht das Label eigentlich, wofür stehen die Autoren, mit denen du zusammenarbeitest. Und ich habe so das Gefühl, dass es halt bei Labels, die sehr schnell groß geworden sind, weil sie den Hype mitgenommen haben, dass es da als erstes auch einbrechen wird, weil da eben nichts dahinter ist und weil die Leute nicht an Werte geknüpft sind. Also sie steht ja auch mit Black Editions, zumindest nach außen, meine Wahrnehmung, für keinerlei Werte in irgendeiner Hinsicht. Also, und selbst in der Dark Romance kannst du ja gewisse Werte oder gewisse Inhalte vertreten.
Könntest du ja.
Macht sie halt aus meiner Perspektive gar nicht, sondern da ging es halt immer nur darum, irgendwie möglichst viele AutorInnen mit möglichst großen Auflagen möglichst erfolgreich zu machen. So.
Ja,
ich take jetzt an der Stelle und auch keinerlei belegt, ne? Also das bitte judge nicht.
Ja, man hätte drauf kommen können, weil ich weiß noch, wie wir uns gewundert haben, dass Black Edition nicht mit einem Stand in Leipzig war. Kannst du dich erinnern?
Stimmt.
Das haben wir nicht verstanden. Da hat sie auch nur so einen ganz kurzes TikTok habe ich davon gesehen.
Jetzt, wo du sagst.
Ne, dass sie meinte, ja, übrigens, wir sind da nicht da, aber ich bin da einen Tag und da könnt ihr signieren und so weiter und so fort. Und DC Odessa zum Beispiel war ja noch groß da, aber Black Editions halt nicht.
Ja.
Also es war wahrscheinlich schon das erste Anzeichen, dass da das Geld dann vielleicht nicht mehr so da war wie vorher, weil da hatte man ja das Gefühl, die können es einfach mit beiden Händen rausschmeißen, ne? Und einfach auch Sachen ausprobieren, genau. Was ja geil ist auch irgendwie, ne? Wenn du Sachen probieren kannst und ne, wenn ich da immer an uns denke bei unseren Veranstaltungen, wir denken immer, ach, das könnte man noch machen, das könnte man noch machen. Reicht das Budget nicht? Naja, machen wir es halt so. Ne? Also da, wenn ich mir das so angeguckt habe, da hatte ich das Gefühl, die haben da ich weiß noch, als die da, das war vorletzte Messe, glaube ich, da haben die irgendeinen Band der Kings-Reihe haben die verschenkt.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, weil den ersten Band, da hatten sie welche über oder so und es erschien dann noch ein weiterer in der Reihe, also um die Leute anzufixen oder so. Und dann haben die einfach die Bücher verschenkt, wofür die Leute sonst irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 16 und 20 Euro ausgeben und anstehen. Also ja.
Ja, aber das sind genau diese vielleicht auch ein bisschen kopflosen Entscheidungen, die ich meine, wenn du halt plötzlich sehr viel Geld hast. Also das ist jetzt wirklich, alles ist nur Hot Take, ne? Ich weiß nicht, was Janice Wonder mit ihren Büchern verdient hat, aber ich gehe mal davon aus, dass sie die letzten Jahre, auch dadurch, dass sie Self-Publisherin ist oder war, nicht schlecht verdient hat. Und das sind dann so vielleicht auch wirklich einfach wirtschaftliche Entscheidungen gewesen, die sie sehr kopflos getroffen hat an der Stelle. Schwierig vielleicht. Also, ja.
Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass sie das Black Edition jetzt so mit der erste Blick ist, aber sie ist ja eine, also Janice Wonder ist ja jetzt eine der erfolgreichsten Self-Publisherinnen. Und auch glaube ich, ja, also ich habe auch glaube ich irgendwo mal gelesen, dass sie Millionärin ist oder so, ne?
Ja, naja, und dann weißt du aber auch, wo das herkommt an manchen Stellen, ne? Also so. Da würde ich mich ja gar nicht von ausnehmen. Also wenn das bei uns so wäre, weiß ich nicht, ob wir dann immer nur ganz kluge Entscheidungen treffen würden. Oder ob man dann auch potenziell eher Dinge gegen die Wand fährt, wenn man halt nicht mehr auf jeden Cent achten muss. Und wie du sagst, das ist ja auch geil, wenn du das Budget hast, um einfach mal Sachen auszuprobieren. Aber offensichtlich musste sie halt jetzt feststellen, dass es Sachen sind, die nicht funktionieren. Und das ist ja auch keine Schande, finde ich, einen Verlag wieder einzustellen. Also wenn du irgendwann feststellst, das Unternehmen funktioniert, warum auch immer nicht, dann ja, musst du es halt leider wieder einstampfen. Aber die Art und Weise, wie sie es kommuniziert hat, ist halt, also
wie immer,
nicht so die feine englische Art gewesen. Aber gut, jetzt haben wir eigentlich schon viel zu lange über Janice Wonder gesprochen, finde ich. Weil du hast ja noch eine ganze Menge Redebedarf. Aber lass uns vielleicht noch ganz kurz zu den Amazon Prime Romance Days kommen. Die stehen hier auf unserem Zettel. Ich habe das gerade zum ersten Mal gelesen.
Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so hießen, Romance Days. Aber es hat auf jeden Fall, Amazon hat, und das habe ich auf TikTok gesehen, die haben so einen Romance Day gemacht, wo sie eben auch Romance-TikTokerinnen eingeladen haben, also Creator. Und dann haben die halt einfach, die vier Book-Boyfriends dahingesetzt.
Wo waren wir, fragt man sich.
Ja, frage ich mich auch. Also den Typen aus Maxton Hall zum Beispiel oder keine Ahnung, also da saßen die vier. Ich habe ja nicht so viel geguckt, aber du kennst die sicher alle. Und, ja, und dann haben die halt, haben die da hingesetzt und waren da im Interview irgendwie natürlich und die konnten mit denen auch dann natürlich interagieren und Fragen stellen. War so eine Party einfach und die Creator waren auch super, hatte das Gefühl, so super aufgeregt, dass sie da eingeladen wurden, halt so von wegen, ich habe dann so TikToks gesehen, so von wegen Point of View. Amazon setzt einfach deine Book-Boyfriends dir da vor die Nase und du kannst zu denen hingehen und so. Und das fand ich einfach eine ganz...
Wer war denn da?
Gute Frage. Also der Typ von Maxton Hall eben, wie heißt er nochmal?
Nein, ich meine von den Creatoren jetzt. Ach also so. Nicht die Book-Boyfriends, sondern von den Creatoren. Waren das also Deutsche schon oder waren das Englischsprachige?
Nee, also es war tatsächlich eine von Amazon US, glaube ich. Also es war englischsprachig.
Okay.
Aber es waren deutsche TikTokerinnen und zwar die, die vor allem über, also da gibt es ja eine Latte mittlerweile, die darüber regelmäßig informieren, welche Bücher jetzt verfilmt werden.
Wo waren wir, fragt man sich.
Also da ist, das ist ja so eine, aber die machen, glaube ich, keinen anderen Content. Also da geht es wirklich nur darum, so, Leute, ich bin heute Morgen fast in Ohnmacht gefallen, als ich gemerkt habe, als ich gesehen habe, dass Off-Campus verfolgt wird. Und jetzt wird das verfilmt, jetzt wird das verfilmt. So, ne, und so ein bisschen, wir wissen noch nichts, aber ich erzähle euch trotzdem 5 Minuten darüber. So, also da gibt es ja mittlerweile wirklich einige, die wirklich nur diesen Content machen, was ich halt eine interessante Entwicklung finde, weil mir die regelmäßig so in den Feed gespült werden. Und ich fand aber eben auch spannend, dass Amazon da eine Veranstaltung gemacht hat und da Leute eben eingeladen hat, weil das, finde ich, nochmal zeigt, wie sehr die auch auf diese Verfilmungen gerade setzen, ne?
Ja. Ja, voll. Also ich habe das wirklich überhaupt nicht mitbekommen, aber ich finde das auch total spannend. Ich habe jetzt auch vor 3 Tagen oder so mal wieder Netflix angeschmissen und auch Amazon, einfach um nochmal so eine Serie zu schauen oder irgendwas irgendwie wollte ich halt gucken. Und das ist ja wirklich krass, was da auch inzwischen, also jetzt ist ja auch Titel Every Year After oder Every Ever After Year. Every Ever Year After.
Also irgendwas mit After diese, und so.
Irgendwas mit Every Year After, genau. Ist ja jetzt auch rausgekommen, ist ja auch eine Romance-Verfilmung, ist auch gleich auf die Top 2 oder 3, glaube ich, geschossen. Werde ich jetzt natürlich auch schauen, so im Interesse von uns allen. Und ja, also finde ich ganz krass, auch bei Netflix, wenn man sich das so anschaut, was da gerade irgendwie in den Top 10 rumschwirrt. Das ist irgendwie echt eine wilde Mischung aus Thriller auf der einen Seite, so True Crime, was ja immer schon wahnsinnig gut funktioniert, und auf der anderen Seite halt aber auch viel Romance. Also da habe ich jetzt geschaut, Voice Messages from Isabel, glaube ich, hieß der. War auch sehr süß. Klang auch am Anfang wie so eine ganz, ganz typische Romance und hat sich hinten raus auch so entwickelt. Aber ich habe in den ersten 15 Minuten Rotz und Wasser geheult, weil sie halt, also es ist so ein bisschen wie SMS für dich oder so. Ne? Sie schickt Sprachnachrichten an ihre verstorbene Schwester und genau, verliebt sich darüber, weil der Typ die Sprachnachrichten anhört, die sie schickt, weil das halt die neue Nummer ist, wie auch immer. Also es war sehr süß, kann ich an der Stelle ganz kurz auch gerne empfehlen. Und das ist aber, da ist mir auch aufgefallen, wie das eigentlich gerade boomt und wie auch so diese ganze Filmindustrie so langsam checkt, dass wir vielleicht auch mal einen Romance-Titel machen können. Weil das war ja ganz lange überhaupt nicht so. Also ganz lange kanntest du zwar so diese Matthias Schweighöfer kein Ohrhasen-Dinger irgendwie, und dann gab es irgendwie so, ich sag mal, Midlife-krisige Romance-Verfilmungen von so irgendwie Paaren, die schon 3-mal geschieden und 5-mal verheiratet waren und sich jetzt irgendwo auf einer einsamen Insel wiederfinden. Aber dazwischen gab es halt nichts. So dieses ganze College-Thema und so, das ist ja jetzt erst so richtig hochgekommen. Also früher gab es Rubinrot, okay, das können wir mal ausnehmen. Aber dass das so ein Thema ist, finde ich richtig schön. Ich warte darauf, dass das in noch anderen Genres, also zum Beispiel so auf der Theaterbühne oder so, warte ich eigentlich noch darauf, dass es noch mehr passiert. Vielleicht dazu ganz kurz ein Take. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht im Podcast erzählt, weil wir seitdem nicht dazu gekommen sind. Ich war letztens in Dresden bei den Musical-Theaterpreisen der Staatsoperette Dresden. Da konnten sich 4 Schulen aus Sachsen, beziehungsweise eine war aus Mecklenburg-Vorpommern dabei, deshalb war ich da, konnten sich da bewerben. Und was ich erzählen möchte, Marie Döhling war da mit ihrem Theaterstück Kein Ort dieser Welt. Krass, krass. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Das war so schön. Ich habe sie dann auch da vor Ort getroffen. Ich wusste das gar nicht, dass sie da mitmacht. Ich habe das erst vor Ort dann irgendwie auch gecheckt. Und das war sehr schön und auch hat irgendwie gezeigt, wie gut auch solche Romance-Stoffe auf der Bühne funktionieren. Es ist ja jetzt keine reine Romance, also sie hat da schon ganz andere Themen auch drin und auch sehr, sehr grafisch dargestellt, was so die Themen sind in ihrem Buch. Aber das fand ich sehr cool, irgendwie zu sehen, dass diese Stoffe auch auf der Bühne richtig gut funktionieren können. Und dass es auch irgendwie eine Zielgruppe gefunden hat, gerade in dieser jungen Crowd von ZuschauerInnen. Es war sehr schön. Jetzt sind wir irgendwie voll, jetzt bin ich voll abgeschweift in meinem Monolog.
Nö,
sorry.
Ich finde, das passt ja wieder
zurück
so.
Zurück zu Amazon Prime.
Nö, das war es eigentlich schon. Also ich finde, das ist ja nur, zeigt ja nur wieder, dass die Romance halt nicht nur in Büchern stattfindet, sondern halt auch auf Bühnen oder bei Prime oder wo auch immer, bei der Buchmesse. Also das ist halt, wie gesagt, das Buch nicht mehr so eindimensional da, in dem Genre gerade gedacht wird, was ich eine coole Entwicklung finde, weil da jeder so sein Medium auch findet dann, ne? Und das, was er halt gerne mag oder vielleicht sogar dann mehrere davon. Und ja, also wo wir jetzt gerade über Verfilmungen sprechen, das ist ein schöner Übergang zu Notebook 4. Ja. Sag mal, was hast du denn mitbekommen jetzt hierzu?
Ah Mann, das wird doch immer alles, also ja, wie gesagt, ich bin die Person, die nichts mitbekommen hat. Ich habe mitbekommen, dass also es ganz wilde Theorien gerade gibt, was Rebecca Jarros und ihre Profilbilder angeht, dass sie ihr Profilbild in Schwarz-Weiß gesetzt hat und dass diverse andere SchauspielerInnen, die potenziell im Cast von Fourth Ring sein könnten, auch plötzlich schwarz-weiße Profilbilder haben. Dann habe ich gestern oder vorgestern irgendwas gesehen mit ans Puzzlestücke oder so, das habe ich irgendwie nicht gerafft. Das war mir zu hoch. Da habe ich mich jetzt aber auch nicht weiter irgendwie reingedacht und auch nicht in die Kommentare oder so. Das habe ich nur am Rand mitbekommen. Vor allem diese Profilbildsache habe ich halt mitbekommen, dass die alle jetzt plötzlich schwarz-weiße Profilbilder haben. Und irgendwas hat sie, glaube ich, auch noch gepostet. Hier irgendwie so ein Bild mit, ich glaube, den drei Covern und irgendwie die Farbschnitte. Und dann hat sie irgendwas drunter geschrieben mit, ich krieg's nicht mehr zusammen. Irgendwas hat sie drunter geschrieben, dass die alle zusammen matchen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, klär mich bitte auf.
Also es gibt echt eine Theorie nach der anderen. Also ich glaube, es begann eigentlich damit, dass sie ein Foto gepostet hat von ihrer Nichte, meine ich.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, das habe ich auch irgendwie nicht so richtig, das habe ich, weiß ich nicht, erstmal auch so ein bisschen überlesen. Aber ein Foto von ihrer Nichte, die halt so ein sehr erstauntes Gesicht macht. Und darunter hat sie geschrieben, dass es ihre Nichte ist, die gerade die Stelle liest in Notebook 4, wo Riddock ... Das heißt, also da hat sie einen Hint gegeben. Also seitdem wird natürlich auch wieder mehr darüber diskutiert. Das Buch erscheint ja Ende September, also so lange ist ja jetzt auch nicht mehr. Ne, was jetzt, worum es in dem Buch geht, also Riddock kommt auf jeden Fall schon mal vor, aber es gibt ja, da gibt es wirklich eine Milliarde Möglichkeiten. Und dann hat sie eben ihr Profilbild geändert in Schwarz-Weiß. Und als sie das letzte Mal gemacht hat, gab es eine große Ankündigung.
So. Hat sie das schon mal gemacht?
Das hat sie schon mal gemacht. Und jetzt ist es so, dass sie dann hat sie irgendwie auch so ein, weiß ich, das war so ein, wie so ein Notizzettel mit so 12 Kästchen so zum Ankreuzen oder Abhaken. Dann war es, also ich glaube, sie hat am 3. Juli hat sie das Schwarz-Weiß-Bild eingestellt. Das ist, glaube ich, auch der Tag der Rebellion im Buch. Also da gibt es auch so diesen Bezug dazu. Und dann 12 Tage später, also am 15., also wir nehmen heute auf am 13., also in 2 Tagen, am 15. ist Conscription Day im Buch, also der Tag, wo die Leute sich alle einschreiben für die Academy. Und jetzt gehen halt viele davon aus, dass dann vielleicht das Cover revealed wird oder es halt irgendeine krasse Ankündigung irgendwie gibt. Weil die Sache mit den Schauspielern, genau, es gab dann ja dieses Bild mit den 6 schwarzen Puzzlestücken und 6 Schauspieler hatten auch ihr Bild so schwarz-weiß geändert. Da hat sie aber jetzt schon irgendwie darauf reagiert, hat gesagt, da steht noch nicht so richtig viel fest. Also man kann nicht sagen, diese 6 sind es jetzt sozusagen, was mich auch gewundert hätte irgendwie.
Schade, aber, die waren alle sehr heiß. Ich ja, habe mich schon gefreut.
Sorry. Vielleicht sind ja trotzdem welche dabei, man weiß es ja nicht. Genau. Und dann hat sie genau diese Buchrücken gepostet und da gibt es jetzt auch schon wieder Theorien, weil ich glaube auf dem ersten Buch, also da ging es ja um den, genau, also nicht den Buchrücken, den Farbschnitt. Und da beim ersten Buch, glaube ich, waren es 5 schwarze Drachen und im letzten
genau, ja,
sind es, glaube ich, 2 helle und noch 3 dunkle oder so. Also da ändert sich, also genau wie wenn man die Cover untereinander legt, auch wenn man die den Farbschnitt nebeneinander legt, der Ausgaben, kannst du, also ist das alles durchdacht sozusagen. Das erzählt alles eine Geschichte und jetzt, genau, also es ist ein reines Rätselraten um dieses Buch. Also das habe ich so auch noch nicht, kann ich mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gab, ganz ehrlich, ne?
Ich finde das so geil. Ich frage mich auch wirklich, wie viel Spaß musst du als Autorin haben, solche Sachen zu machen? Also offensichtlich hat sie ja vieles davon auch schon im Vorfeld geplant. Also mit Buch 1 muss sie ja angefangen haben, irgendwie dieses Cover-Thema. Also ich gehe davon aus, dass die Cover in gewisser Weise schon alle 5 stehen. So oder 6 oder 8 oder wie auch immer viele das werden sollen. Dass das schon irgendwie auch eine Chronologie gibt. Okay, das jetzt mal beiseite, aber so diesen ganzen Puzzlekram und dieses ganze, also wie viel Spaß musst du einfach daran haben, zu wissen, dass mit egal was du bei Instagram postest oder bei TikTok, dass die Leute einfach ausflippen. So, die könnte ihre Kaffeetasse morgens posten und die Leute würden da sonst was reininterpretieren. Und das ist, ich finde das richtig witzig. Ich kenne das, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon öfter mal gesehen. Ich kenne das nur von Taylor Swift bisher. So dieses, sie teilt irgendeinen Mini-Hint und die Leute flippen aus und plötzlich kommt ein neues Album und alle rasten aus, weil sie irgendwie, keine Ahnung, die Hand von ihrem Ex-Boyfriend gepostet hat oder so. Also das ist echt krass, irgendwie wieder so auch so dieser popkulturelle Status plötzlich reinkommt und wie sie da irgendwie auch mitspielt und so, ja, auch voll die Fangemeinde da um sich rum heizt und das ja auch plötzlich Wellen schlägt in, also ich habe, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber irgendein amerikanischer Comedian hat auch drüber berichtet in seiner Late-Night-Show und ich finde, wenn du das geschafft hast, ich weiß nicht, ob es der Kimmel war, ich weiß es nicht, aber irgendeiner von denen, wenn du das schaffst, dass die amerikanischen Late-Night-Shows darüber schreiben und berichten, ob dein Cover jetzt mit 3 oder 5 Drachen und welche Schauspieler, also, dann hast du es doch geschafft, oder? Es muss schon echt geil sein, dieses
also
Gefühl.
Also ich finde schon echt, das war ja auch das, was mich bei den vorherigen Bänden irgendwie so mit fasziniert hat, ne? Dass irgendwie so, dass so eine krasse Fangemeinde gibt, die da die Bücher alle 7-mal liest und dann irgendwie, ne, die, dann gucken sie in jedem Buch, wie werden von dem die Augen beschrieben und welche Augenfarbe hat der Drache oder welche Schuppenfarbe und wie gehört das zusammen und was könnte das bedeuten? So, also das war ja schon crazy, aber jetzt, also seitdem sie angekündigt hat, dass dieser vierte, also oder dieser Band der Reihe, der ja nicht Buch 4 ist, aber sondern so ein Zwischenband, also ja, also das ist total crazy, finde ich. Und die, also auch bei diesen 12 Boxes sozusagen, dann sind ja auch 12 Stunden, also das weißt du gar nicht, sorry. Es gibt da, jetzt will ich dich nicht spoilern, aber da gibt's so ein, es gibt einen Teil, es gibt 12 Stunden. Im letzten Buch, da weiß man nicht, was in denen passiert ist. So, es könnte auch davon handeln natürlich irgendwie, ne? So, also es gibt so 1 Milliarde Theorien und die Leute, weiß ich nicht, einer fängt an und der nächste springt auf und es ist wie so ein Domino-Effekt und du hast das Gefühl, die Leute machen nichts anderes, als zu analysieren, was sie da wie, wo postet, in welcher Farbe, an welchem Datum, in welcher Reihenfolge. Und ich finde es total... Also ich finde es auch witzig, aber ich finde es auch total geil, wie man das schafft, so einen Hype zu entfachen, ne? Um dieses
Buch
einfach. Das
gab es halt bisher noch nicht. Nee. Also sowas hat die Buchbubble so krass auch noch nicht erlebt, finde ich. Da merkt man aber auch, wie sehr das einhergeht mit so anderen Crowds, ne? Also dass so die Taylor Swift-Bubble sich da zum Beispiel auch gerne überschneidet. Das finde ich, merkt man auch bei Sarah J. Maas, dass es so ein und dieselbe Zielgruppe ist, die da einfach auch richtig Bock hat, da so mitzufiebern. Und ich sag's, wie es ist. Ich habe gestern, ja, habe ich gerade schon erzählt, überlegt, welches Buch jetzt ich kaufen soll. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Onyx Storm nicht zu lesen, bis dann Yes, Book 4 rauskommt. Es ist wirklich gerade richtig hart, gerade weil der Sommer auch irgendwie so ein bisschen immer ich möchte irgendwas Leichtes, irgendwas Schönes lesen, Phase ist, wo ich einfach irgendwie am Strand liege und so ein Buch nach dem nächsten weg inhaliere. Da würde das halt gerade perfekt reinpassen. Ich habe auch eigentlich Bock auf so ein Reread. Ich will eigentlich nochmal mit Fourth Wing anfangen. Ich will nochmal so in diese ganze Welt rein, weil ich auch merke, dass ich jetzt schon wieder so ein bisschen irgendwie den Abstand habe und manche Namen und so gar nicht mehr so präsent habe. Und ich sag's, wie es ist. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mit Buch 1 anfange, dann kann ich nicht Buch 3 ignorieren. Also dann geht das einfach nicht.
Ja, ich meine, jetzt das ist ja dann also, auch, es kommt dann not Book 4 und dann kommt ja auch Book 4.
Aber wann kommt denn Buch 4? Wissen wir, wann Buch 4 kommt? Nein, wissen wir nicht.
Warte mal, doch, wissen wir doch, oder?
Nein, wir wissen, wann Sarah J. Maas rauskommt.
Ach ja, stimmt.
Wissen wir, wann Buch 4 rauskommt?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Und ich wollte es ja nicht lesen. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Und dann kann ich Buch 4 wieder nicht lesen.
Ja, ich verstehe es auch.
Also, es ist echt ganz übel. Ich will nicht so ein Opfer sein, was dann einfach die ganze Zeit überlegt, was als nächstes passiert.
Du musst noch eine Weile warten. Ich glaube, sie schreibt ja gerade Buch 4. Also es dauert noch eine Weile.
Und ich weiß ja, wie es dir geht. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Gefühl teilen möchte. Andererseits... Ich weiß es nicht. Ich habe gerade richtig Bock, das zu lesen.
Ich habe es halt natürlich auch tatsächlich mittlerweile vorbestellt. Ne? Ich habe ja gesagt, ich will mich ja nicht verarschen lassen. Ich mache das nicht. Aber natürlich, irgendwie habe ich es jetzt doch gemacht, jetzt Anfang Juli. Weil lesen werde ich es in jedem Fall. Und es ist schon so, keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, was es sein könnte eigentlich. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob... Also es ist halt so ein bisschen die Frage, können wir jetzt nicht beantworten, ob du dann, sag ich mal, vom Stand her oder also ob dann Buch 5 dann weitergeht mit dem Ende von Buch 3. Ne, also ja. Ob, was ich mir schon gut vorstellen kann, also ich kann mir vorstellen, dass Buch 4 halt irgendwelches Hintergrundwissen gibt oder eine andere Perspektive oder so. Aber ich denke,
ich würde aber Buch 4 auf jeden Fall nicht lesen, bevor ich Buch 3 gelesen habe, weil ich denke schon, dass es in irgendeiner Form spoilern
wird. Die Frage ist ja, also leidest du weniger, wenn du Buch 4 noch liest oder leidest du weniger, wenn du jetzt einfach noch wartest mit allem? Das ist ja die Frage.
Wir leiden einfach immer. Und das Problem ist ja, spätestens im September, wenn du Buch 4 liest und darüber hier im Podcast sprichst, möchte ich Buch 4 auch gelesen haben.
Oder nicht sprechen darfst, weil du es noch nicht gelesen hast.
Ja, genau. Also es ist ja so oder so schwierig. Was apropos schwierig, hast du das mit Anne Hathaway mitbekommen? Mit Sarah J. Maas? Mhm. Ja, finde ich auch ganz cool. Vielleicht können wir das auch noch ganz kurz, wenn wir jetzt schon bei so Verfilmung und Hints und so sind. Aber also es ist ja keine Riesenentwicklung, aber im Grunde hat, ich glaube, HBO oder so, ich weiß nicht, wer die Rechte hatte, hat die Filmrechte für A Court of Thorns and Roses und so weiter, hat die wieder zurückgegeben an Sarah J. Maas. Und jetzt wurde Anne Hathaway gesichtet in einem pseudo-spontanen Bild, möchte ich sagen, weil sie sah schon sehr perfekt gestylt aus und das war schon sehr cool inszeniert auch, wo sie ein schwarzes Buch in der Hand hält und das ist offensichtlich Akuta, was sie da in der Hand hält.
Ich glaube, es ist nicht Akuta, oder
es ist,
sondern...
Oder ist es Throne of Glass?
Nee, das andere. Crescent City war es.
Stimmt, es ist Crescent City. Stimmt, du hast recht, es ist gar nicht Akuta.
Also wir sind im Mars-Verse, okay. Sozusagen, ne?
Genau, auf jeden Fall ein Sarah J. Maas Buch. Genau, stimmt, Crescent City. Ja, und jetzt sind natürlich die Spekulationen auch auf der Seite hoch, ob sie eventuell da irgendwas mit zu tun hat. Man weiß ja auch, dass sie sich die Hauptrolle Nesta hier gesichert hat. Also, dass Anne Hathaway da auch gerade sehr mitmischt, was so diese Romance-Titel angeht. Und ich finde das großartig. Ich finde sie als Frau ganz toll. Ich mag das irgendwie. Ich glaube, sie hatte auch einen guten Impact, so was Role Models und sowas angeht. Man weiß ja auch, dass sie zum Beispiel bei Der Teufel trägt Prada nur mitgemacht hat, unter der Prämisse, dass da niemand gezeigt wird, der irgendwie sehr untergewichtig ist und irgendwie sehr problematische Frauenkörper reproduziert und so. Also das fand ich schon irgendwie alles ganz cool. Deshalb freue ich mich, dass sie da irgendwie auch mitmischt in dieser ganzen Szene.
Ja, ja. Genau. Ist jetzt genau. Natürlich, also gab es dann einige Spekulationen, ob sie ob sie da irgendwelche Filmrechte sich jetzt gesichert hat oder warum es auch ausgerechnet Crescent City ist, ne? Was ja jetzt nicht, also bei weitem nicht die berühmteste Reihe ist. Aber wir wissen ja auch, im Mars Wars spielt alles zusammen, also ist alles ein Universum. Auch da gibt es ja wahnsinnig viele. Wahnsinnig viele Theorien. Da haben sich ja Figuren auch schon getroffen aus Akuta und Crescent City, ne, als sie da so schräg irgendwie mal einmal durch die Zeit gefallen sind. Also, genau, das war der nächste Hype. Also ich weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwie ist ganz schön viel los in dem Bereich gerade.
Sommer noch gut gefüllt.
Ja, also bin auch gut unterhalten, muss ich sagen. Und ja. Mal gucken, was es noch so, was noch so kommt die nächsten Wochen. Also ich bin auch gespannt jetzt natürlich, ob übermorgen, 15. Juli, ob da irgendwas passiert.
Ich ja, wenn ihr hier so eine Sonderfolge von uns hört, dann wisst ihr Bescheid. Dann hat Rebecca Jaros, dann ist sie eskaliert. Genau, dann also ja. Jetzt haben wir hier noch einen Punkt stehen, H-U-N. Ich habe gerade im Vorgespräch, habe ich mal so lapidar gesagt, ja, das ist Honey und Nanny. Und du so, ja, das stimmt. Und ich so, hä, H-U-N? Warum will sie jetzt im Romance-Podcast über Honey und Nanny sprechen? Was ist passiert?
Also es ist natürlich jetzt nicht klassisch hier unsere Romance-Zielgruppe, aber es gibt natürlich eine Verbindung. Ich habe auf TikTok, ich habe einen TikTok gesehen. Und nachdem ich das gesehen hatte, habe ich dir am Freitag ja eigentlich geschrieben, können wir bitte Montag direkt podcasten, weil ich muss darüber sprechen. Und es hatte damit zu tun, und das war eigentlich eine Mutter, die Honey und Nanny-Bände in ihrer Kindheit gelesen hat, oder so als junges Mädchen, denke ich. Ich weiß nicht, also du kennst die, aber hast du die komplett gelesen?
Ich bin komplett into it. Ich habe alle Teile gelesen, ich habe alle Filme gesehen, ich bin komplett im Thema.
Okay.
Ja.
Weil das eigentlich so gefühlt, also die war so in meinem Alter, also schon ein bisschen älter als du, deswegen war ich mir gar nicht sicher, inwiefern
die Reihe ist ja, glaube ich, auch, also ich meine, meine Oma hat die sogar schon gelesen, die sind schon also ziemlich alt, oder?
Die ist schon ein bisschen älter, genau. Und also diese Mutter auf TikTok, die wollte dann, wollte die ihrer Tochter jetzt vermachen, weil sie die früher so gerne gelesen hat. Und hat sie jetzt deswegen nochmal vorher gelesen und hat dann ein paar TikToks dazu gemacht, dass sie davon abgekommen ist, also dass sie ihr die nicht geben kann. Und hat es dann so ein bisschen, also hat so ein paar Szenen draus vorgelesen. Und das Lustige, oder was heißt das Lustige, also das Krasse war, dass ich die teilweise, ich konnte mich Satz für Satz teilweise an diese Szenen erinnern.
Erzähl mal.
Ja, also ich hab ja tatsächlich früher, also war ich ja so ein Kind oder so eine Jugendliche, ne? Die Sommerferien gingen los. Ich bin direkt vom letzten Schultag hier mit meinem Zeugnis in die Stadtbibliothek gefahren, habe mir den Korb voller Bücher geladen, bin nach Hause. Habe mich in die Hollywood-Schaukel gelegt. So eine Woche später war alles ausgelesen, das gleiche Spiel wieder, ne?
So. Exakt.
So habe ich das gemacht und ich habe mir auch alle Hanni und Nanni Bände, also die es gab, habe ich mir da ausgeliehen. Ich habe mir die aber auch alle gekauft. Also auch wenn ich sie schon gelesen habe, ich habe die Reihe mehrfach gelesen. Ich habe da wirklich wenn ich jetzt Geld zum Geburtstag oder Taschengeld, ich habe mir das zusammengespart und wenn es gereicht hat, bin ich los und habe mir einen neuen Band gekauft.
Witzig, ich auch. Und ich habe die alle zum Geburtstag von meiner Tante bekommen und ich habe mir jedes Jahr einen neuen Band gewünscht.
Ja. Und also da gab es schon ja diesen Sammelcharakter auch, ne? Und man wollte die alle im Regal stehen haben und man wollte die Geschichte so komplett haben. Und ich hatte halt damals schon immer irgendwie so ein bisschen weirdes Gefühl beim Lesen, aber ich konnte es nicht benennen. Und musste da halt jetzt nochmal krass drüber nachdenken, als diese Mutter da so ein paar Szenen vorgelesen hat. Zum Beispiel sowas wie, dieses Mädchen passte noch nicht so richtig zu uns, aber vielleicht musste man sie nur ein wenig zurechtstutzen oder sowas, ne? Oder diese eine Szene, wo Bobby ein Mädchen, das so neu dazu kam, unter Wasser gedrückt hat, dass sie keine Luft mehr bekommt und solche Sachen irgendwie, ne? Und ich weiß nicht, als ich so drüber nachgedacht habe, ist ja auch so, dass die beiden Zwillinge selber, die kamen ja selber auf diese Schule, auf dieses Internat, weil die Eltern nicht, weil sie zu wild waren. Die waren ja, haben ja gemacht, was sie wollten, haben sich nicht an die Regeln gehalten, so. Und dann haben die Eltern gesagt, so, ihr geht jetzt hier aufs Internat. Also die wurden
ja, Eltern haben sich ja auch getrennt und auch oft gestritten, weil die Kinder so wild waren.
Mhm. Genau, und also die sollten ja da auch zurechtgestutzt werden, um mal das Wort nochmal zu verwenden.
Von den strengen Lehrern, wohlgemerkt.
Von den strengen Lehrern, genau. Aber so auch dieser Internatsdirektorin, ne, die ja immer so dargestellt wurde, klar war die streng, aber die war ja auch irgendwie cool und alle wollten so sein wie sie und so eine Vorbildfunktion, ne? Und dann haben die Zwillinge ja irgendwann selber diese Rolle übernommen, dass sie dann die Neuen oder die da nicht reingepasst haben, zurechtgestutzt haben, ne? Oder die da, also, ne, die dann so, sag ich mal, an die Hand genommen haben. Und ich fand das irgendwie so, als ich mal nochmal drüber nachgedacht habe, fand ich das einfach so krass, weil das waren die Bücher, die ich halt damals gelesen habe. Und ich fand das so crazy, dass sozusagen, also wie gesellschaftlich das war und wie sehr so diese Rollenbilder, die die Gesellschaft halt von uns Frauen oder Mädchen damals wollte, schön in diesem Buch verpackt waren und wir sind da alle hingerannt. Wir haben die nicht nur ausgeliehen, wir haben da Geld für ausgegeben. Unser Geld. Wir haben die gekauft, haben uns die ins Regal gestellt.
Wir haben die von unseren Eltern geschenkt bekommen, weil unsere Eltern das ja für gute Literatur gehalten haben. Also ohne jetzt irgendwelche Eltern zu judgen, ne? Ich also absolut nicht. Aber unsere Eltern oder meine Mutter, meine Tante haben das für gute Literatur gehalten, die man der kleinen Sarah mal ebenso mitgeben kann, weil das ja Bücher sind, die meine Oma auch schon gelesen hat. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie meine Oma aufgewachsen ist und was für eine Generation versus wie ich aufgewachsen bin, da liegen halt Jahrzehnte dazwischen und Jahrtausende und also auch entwicklungsmäßig echt Welten. Ja, ich kriege solche Videos tatsächlich öfter angezeigt. Jetzt nicht nur, also Hanni und Nanni habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe das mit Tina Martin habe ich gesehen, Bibi und Tina.
Ja.
Ich habe das mit, ich muss gerade überlegen, irgendeine Kinderreihe noch. Und ich finde das, ich bin da so zwiegespalten. Einerseits finde ich so, ja, total klug und gerade wenn man jetzt irgendwie in dem Alter ist, wo man selber vielleicht Elternteil ist oder Elternteil werden möchte, werden kann, wie auch immer, finde ich das total cool, weil ich würde jetzt zum Beispiel dann Hanni und Nanni auch nicht mehr meinen Kindern geben und gleichzeitig Gleichzeitig denke ich so, ich will jetzt aber auch nicht meine ganze Kindheit dadurch kaputt machen lassen. Weißt du, also irgendwie fühlt man sich, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich immer so ein bisschen persönlich angegriffen und ich denke, ja, okay, Annika ist die coolere, trotzdem fand ich Pippi Langstrumpf immer cooler. So, aber, ne, also so dieses, ja, Annika ist ja eigentlich diejenige, die irgendwie nicht, die damit ausgebrochen ist, aber die halt trotzdem irgendwie auch so ein bisschen behütet war und so. Und keiner wollte sein wie Annika, was ja eigentlich auch total der Mean Girls-Gedanke ist, so. Ja. Keiner wollte sein wie Tina Martin, alle wollten Bibi Blocksberg sein und Tina Martin ist auch eigentlich nicht so cool, weil die halt auch so voll das Mean Girl ist und immer so vergleicht und so. Aber will ich jetzt deshalb nie wieder Bibi und Tina hören? Ich höre das trotzdem nur zum Einschlafen. Das tut mir leid.
Ja, das aber ist so, ich glaube, das ist so dieses,
also es ist schwierig.
Wir kennen es alle von Harry Potter, glaube ich, ne? Und es ist auch immer so dieses, so dieses Trennen von der Autorin und den Geschichten. Beziehungsweise eben, ne, also ich glaube, ich habe das mit Bernhard Blocksberg und toxische Männlichkeit oder so, da gibt es auch super viel, weil das ist ja auch, was der Typ ja abzieht, ist ja auch crazy einfach, vor allem in diesen früheren Folgen. Ich höre die auch gerade alle wieder.
Bruder, der einfach den sie an die Nordsee gebracht haben, der nie wieder gekommen ist.
Ja, also ne, da gibt es schon, also es ist schon irgendwie spannend, sich solche Sachen nochmal anzugucken. Und ja, also ich weiß ich nicht, ich habe auch überlegt, was mache ich denn jetzt mit den Büchern? Also, ne, keine Ahnung, finde es echt schwierig, weil ich das so krass finde, eben wie, also in was für Normen wir da gezwängt wurden, gepackt in so schöne Geschichten, die wir lesen wollten und so auch unter dem Deckmantel von diesem Gedanken, diesem Gemeinschaftsgedanken in dem Internat und den Mädels da untereinander und den Mitternachtspartys und das wollten wir doch auch alle.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber es war halt so dieses, wie wir zu sein haben, ging halt so damit einher. Und ich habe das damals nicht gecheckt. So und jetzt, jetzt habe ich halt so, also ich, vielleicht ist das auch so ein Grund, warum auch wir uns für die Romans so stark machen, glaube ich, weil wir halt jetzt, ich habe das ja schon oft gesagt, diese Bücher, hätte ich die mal früher gehabt, glaube ich, hätte ich mich auch ganz anders entwickelt, ganz ehrlich, weil es einfach ein anderer Input wäre und es so ja sehr darum geht, ne, wie man selber zu der Person werden kann, die man sein möchte und nicht zu einer Person, die eben die Gesellschaft sehen möchte. So und ja, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie nochmal so ein bisschen wachgerüttelt und es hat mich auch total wütend gemacht irgendwie, dass mir das damals so, ja, dass ich mir das habe so überstülpen lassen, sozusagen, ne?
Ja, und andererseits, das hast du ein Kind, ne? Wer weiß, wenn er irgendwie in 20 Jahren ankommt, ob dann auch irgendwelche Sachen, die du ihm damals vorgelesen hast, irgendwie jetzt aus seiner Sicht perspektivisch irgendwie problematisch waren oder so. Also das ist halt irgendwie auch super schwer, da so als Elternteil, glaube ich, gute Entscheidungen zu treffen und das irgendwie so, also ich finde auch, wenn man so ältere Romance-Titel liest, auch Maxton Hall zum Beispiel, da wird ja auch noch total reproduziert, so dieses, das sind irgendwie die gemeinen Frauen, so, ne? Das ist auch was, wo ich inzwischen echt allergisch gegen bin, so dieses Mean Girls-Thema und das sind irgendwie die Bitches, die alle hassen, so, also jetzt ganz, ganz übertrieben gesagt, ne? Finde ich inzwischen auch echt ein bisschen problematisch, gerade auch so diese Off-Campus-Reihe hat mich dann noch so ein bisschen wachgerüttelt auch. Ich habe die jetzt am Wochenende nochmal rewatcht, und habe dann auch echt festgestellt, wie angenehm das ist, auch so dieses allein Alkoholkonsum zum Beispiel. Sie sagt, sie möchte nichts trinken, weil sie morgen eine schwere Prüfung hat und alle sagen, ey, okay, hier wird keiner gejudged, du musst heute nichts trinken, wir haben auch so einen coolen Abend. Da ist keiner bei, der dann irgendwie ankommt und irgendwas ins Getränk kippt oder so. Und das sind ja auch so Bilder, mit denen man irgendwie aufgewachsen ist und die irgendwie auch so normal waren, ne? Dass man sich auf College-Partys besaufen muss und dass es dann irgendwie die gemeine Kuh gibt, die dann dir irgendwie noch den Macker ausspannt oder so. Also so diese ganzen Bilder, die da irgendwie aufgetaucht sind, ja, also das ist schon schwierig. Ich habe ja gerade so eine kleine Sidequest, ich höre gerade die Harry Potter Hörspiele nochmal. Ich habe mir die alle nicht neu gekauft, ich habe die alle schon auf meinem Handy seit 100.000 Jahren. Und ich habe jetzt den dritten Teil gehört von Harry Potter und da kommt ja Cho Chang dazu, die,
auch
die
so ein
Freundin
leidiges
von Harry.
Thema.
Und Rufus Beck liest die mit einem chinesischen Dialekt. Wow. Ich habe kurz überlegt, ob ich mein Handy gegen die Wand werfe. Und das Witzige ist, also witzig ist es nicht, aber ich höre die Hörbücher rückwärts. Also ich habe mit dem siebten Band angefangen. Und dann macht er das zum Beispiel nicht mehr. Also man merkt auch richtig, wie er da wahrscheinlich irgendwann auf die Idee gekommen ist, dass es vielleicht nicht so cool ist. Ich habe das dritte Buch gehört und er liest halt wirklich Harry Potter, ne? Also er macht es mit Doppel-L statt Doppel-R, so, weil die Chinesen kein R aussprechen können. Also Ich habe gedacht, ich werfe mein Handy gleich gegen die Wand. Wirklich, ich war so wütend. Und das sind aber so Sachen, da merkst du halt, wie das mit der Zeit einfach gewandelt ist. Also auf die Idee würde ja heute keiner mehr kommen, so als deutschsprachiger Hörbuchsprecher irgendwie den vermeintlich chinesischen Akzent zu lesen. So. Aber damals war das halt, also das hat keiner hinterfragt. Und wenn man heute jemanden fragt, wie findest du die Hörbücher von Rufus Beck, dann sagen alle ganz genial. Sind sie auch. Also wie er mit seinen Stimmen spielt und so, das ist auch alles großartig. Ich höre die ja auch, ich höre die auch gerne. Aber da habe ich echt gedacht, dass, also jetzt reicht's auch langsam. Und auch, also auch wenn du dir die Bücher anhörst, ne, da sind schon viele Sachen bei, wo ich auch denke, puh, also allein wie Hermine dargestellt wird, so die kleine Streberin, die dann immer irgendwie einen gefallen will und alle ignorieren sie dafür, weil sie so krass streberhaft ist und so, das sind auch so Bilder, die eigentlich nicht mehr reproduziert werden sollten. So, ich meine, ich bin jetzt eh damit aufgewachsen, das Kind bei mir ist eh in den Brunnen gefallen, jetzt ist es auch wurscht.
Aber es ist so, klar, aber jetzt... Klar, wenn man es jetzt, wenn du es jetzt nochmal hörst oder liest, dann kannst du es ja ganz aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Aber ich finde es halt so krass, wie mit welchen Wertvorstellungen oder mit welchen Wertvorstellungen Kinder und Jugendliche vor allem teilweise immer noch aufwachsen und da ja nicht diese Fähigkeit des Perspektivwechsels einfach haben, so wie wir, und das bewerten können, sondern einfach denken, das stimmt so. So, und das, weiß ich nicht. Also ich glaube, wie gesagt, um da nochmal den Bogen zu kriegen, also bin ich echt froh, dass wir jetzt so diese Healthy Romance Bücher auch haben. Und vielleicht reden wir nochmal drüber, was wir da jetzt so zum Abschluss in dem Bereich zuletzt gekauft oder gelesen haben. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe zwei neue Bücher eben jetzt gekauft. Lese jetzt eben gerade das von Kira Groh. Und? Ja, ich finde das cool. Also das ist Kira Groh. Ich finde, man merkt aber schon, dass es von 2015 ist und neu aufgelegt.
Ist es das, wo sie sich in den Fotografen verliebt?
Genau, den 22-Jährigen.
Diese Office-Geschichte. Genau. Genau, ja. Ja,
genau. Und
okay.
Er ist, genau,
ich habe gerade überlegt, ob das andere ist. Genau, das ist es.
Also da sind schon auch, finde ich, so... sind schon auch starke Themen irgendwie drin. Und gerade so dieses Thema Erwartungshaltung der Eltern, ne? Und was tut man nicht, um denen zu gefallen? Und welche seiner eigenen Werte verrät man vielleicht sogar auch dafür? Und es ist so typisch Kira Groh. Ich finde, dann man hat so trotzdem so diese, sie schafft es ja immer, diese schweren Themen leicht zu verpacken. Und so, und also ich bin jetzt auch also locker dreiviertel durch schon. Es liest sich ja schnell weg. Und ich kann mir vorstellen, dass ich danach dann eben den Liz Tomforde lese, weil ich gerade, also ich habe jetzt diese...
Welcher ist das?
Der zweite.
Die heißen alle irgendwie gefühlt gleich Mile High und dann kommt...
Dann auch was mit Mile. Ja. Also das ist das mit ihrer Freundin, der Flugbegleiterin und dem Bruder.
Hm. Ich erinnere mich. Ja, ich weiß immer nicht,
right
in welchem
Mile,
welches Paar dann wie...
Kann das sein?
The Right Move, oder?
Oder The Right, the right move. Ja.
Das ist, glaube ich, ein rotes Cover, ne?
Ja. Genau, also das werde ich, denke ich, jetzt mal als nächstes lesen, weil ich so ein bisschen Romantasy-Pause gerade mal brauchte. Ich habe ja diese ganze Reihe von der Armin Trout hier jetzt durchgelesen. Mhm. Und irgendwie.
Und so abschließend?
Ja, ich fand, also die ist noch nicht abgeschlossen. Es erscheint mindestens noch ein Band nächstes Jahr.
Okay.
Aber ich finde die cool, die ist halt wirklich so ein, ist eigentlich so ein Epos, echt, da hat jeder Band irgendwie so um die 800 Seiten und da ist auch zwischendrin, den habe ich übersprungen, ganz ehrlich, weil da wird der fünfte Band ist nochmal der vierte Band, aber aus seiner Perspektive komplett.
Das hat Colleen Hoover ja auch ganz am Anfang mal irgendwann gebracht, dass sie einfach das gleiche Buch geschrieben hat und das nochmal aus seiner Perspektive. Ich finde das, weiß nicht, ich fand das auch bei Shades of Grey, da gibt es ja auch ein Buch aus seiner Perspektive. Ich finde das stinklangweilig.
Ist mir ein bisschen too much, ganz ehrlich. Also so großer Fan war ich da nicht. Aber es ist wirklich so eine große Saga mit allem, was da so reingehört und so. Und habe ich schon gerne gelesen, aber ich brauche jetzt mal irgendwie was, brauche mal einen kleinen Break, bevor ich da wieder reintauche.
Verstehe ich. Ja, da sind, glaube ich, Liz Tomforde und Kira Groh auch echt coole Adressen. Ja. Ich habe auch gestern, als ich so ein bisschen da recherchiert habe, welche Bücher ich jetzt so im Sommer lesen könnte, habe ich so gedacht, ach Mann, schade, dass Kira Groh nicht schon noch eine Backlist von 30 Titeln hat, weil ich glaube, ich würde die alle weginhalieren. Ja. Ich finde die so easygoing, das macht einfach so Spaß. Und wenn du nicht weißt, was du lesen sollst, finde ich, ist so ein Kira Groh irgendwie was Cooles. Und gleichzeitig will ich sie nicht rereaden. Also dafür habe ich sie zu frisch drin, dass ich die jetzt alle nochmal lesen würde. Aber ja, ich freue mich extrem, muss ich sagen, auf Peppermint, Hot Chocolate, whatever, ja. Spice.
Ja, der wird ja ein bisschen, war das nicht so, dass er sogar ein bisschen eher erscheinen wird jetzt, dass man ihn zur Buchmesse schon kriegt?
15. Oktober und das ist das erste Buch, was ich auf der Buchmesse bitte kaufen möchte.
Da können wir alle zu dritt
dann. Ich habe bisher keinen Kira Groh bei mir im Buchregal. Ich werde die, glaube ich, trotzdem alle jetzt kaufen, weil ich so obsessed damit bin. Ich möchte die jetzt alle haben.
Die sind auch schön einfach, finde ich, ne?
Also. Ja, eben. Ich möchte jetzt auch den Farbschnitt haben. Ich will das einfach lesen. Falls ihr mich auf der Buchmesse ab Tag 2 nicht mehr seht, wisst ihr Bescheid, was ich mache.
Ja, aufgegeben
480 Seiten Kira Groh weginhalieren.
Ja, wir müssen es wieder so timen wie beim letzten Mal, dass wir uns die ersten zwei Stunden eigentlich nehmen für Dinge, die wir machen wollen und kaufen wollen. Und dann kann ja alles andere passieren, aber
Da du unseren Kalender verantwortest, hätte ich gerne einen Timeslot um 10 Uhr, Sarah kauft Kira Groh. Okay, der dauert so eine halbe Stunde, dann habe ich es, glaube ich, auch wieder.
Kann ich dir einstellen, ja.
Die hätte ich gerne, die halbe Stunde, das wäre schön, danke.
Kein Thema, also das haben wir, wie gesagt, ja in Leipzig so gemacht und es hat sich bewährt, finde ich, ne? Weil manche Sachen machst du am Anfang oder du machst sie nicht mehr, weil alles so voll ist, dass du es nicht schaffst. Genau, ja, also das können wir so vereinbaren, da können wir dann zu dritt hinlaufen und uns die holen, genau, weil ansonsten,
bitte,
das ist wieder so was, ne? Also letztes Mal wusste ich ja auch nicht, was ich mir kaufen werde. Und da habe ich auch nicht viel gekauft, aber mal gucken, ob es noch mehr wird als das jetzt, aber das steht schon fest auf der Liste natürlich.
Also ich werde mir auch den ersten Liz Tomforde kaufen, weil ich besitze auch keinen Liz Tomforde. Ich lese ja Romance zu 95% echt auf dem E-Book. Also ich habe letztens mal so mein eines Bücherregal so ein bisschen umsortiert und habe jetzt so ein Romance-Regal, aber das ist auch wirklich nur bis zur Hälfte voll. Also ein Regalbrett bis zur Hälfte gefüllt. Das zeigt eigentlich, finde ich, ganz schön, dass ich das halt wirklich zu 99% höre und auf dem E-Reader lese. Und ich werde mir auf jeden Fall natürlich einen Liz Tomforde signieren lassen. Also da kommt ja auch nichts dran, wenn ich ja den ganzen Tag ab morgens um 6 stehen muss. Okay, sage ich jetzt, mache ich nicht. Aber ich hoffe mal, ich muss das auch nicht tun. Ja, ich habe gerade den Halbwach zu Ende gelesen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal über Sophia Como gesprochen und ich möchte eigentlich noch mal ganz kurz auch das aufmachen, weil ich das so schön finde. Haben wir noch Zeit?
Ja.
Wir sind schon über eine Stunde fast.
Nö,
ne?
Das
aber
können,
gut,
wir können wir noch machen.
Ich fasse mich kurz, aber ich finde, Sophia Como hat gerade so eine neue Ära eingeleitet, die ja schon so ein bisschen auch immer angefangen hat mit so diesen belletristischen, Stefanie Sand hat letzte Woche Messed Up Millennia genannt. Ich finde, das ist ein ganz cooler Begriff dafür, so diese belletristischen Titel, die irgendwas sind zwischen Roman und Romance. Und sie hat jetzt Halbwach geschrieben, da geht's um eine Protagonistin, um Zoe, die ist Autorin, die ist auch ehemalige Romance-Autorin und die schreibt jetzt so ihre nächste Fortsetzung im Romance-Bereich und ist aber eigentlich so ein bisschen am Struggeln, weil sie das Genre nicht mehr so ganz fühlt und eigentlich irgendwie so ein bisschen auch das Gefühl hat, sie ist zu alt irgendwie auch ein bisschen dafür und gleichzeitig wird der Verlag eine Fortsetzung von ihrem Erfolgstitel haben, der sie auf die Bestsellerliste gebracht hat und so. Und sie selber hat halt so überhaupt kein Romance-mäßiges Leben. Also sie schreibt so die größten Liebesgeschichten und selber struggelt sie halt total, weil sie so von einem One-Night-Stand zum nächsten hüpft und irgendwie dann lernt sie Leute kennen und sie will aber immer nichts Verbindliches haben und die wollen aber alle Verbindlichkeit, die Kerle von ihr und das ist, also das struggelt sie halt total. Und dann lernt sie Mael kennen. Mael will auch nichts Verbindliches und sie auch nicht. Und wie das dann aber so kommt, ne, wollen die dann beide halt doch voneinander irgendwie so ein bisschen was Verbindliches und das ist aber total schön, weil das wirklich so eine total coole Mischung aus Romance, aber nachvollziehbarer ist. Also Sophia Como hat das auch bei Ausgelesen, war sie zu Gast, weil Josie Wismar auch das Hörbuch spricht, hat sie das so schön zusammengefasst, dass sie auch selber keinen Bock mehr hatte auf Romance. Also sie hat ja auch ganz viel Romance geschrieben und war da auch sehr erfolgreich mit und hat jetzt den Genrewechsel hingelegt. Und sie sagt, sie findet das so schön, dass sie ihren Figuren so ein bisschen mehr Realität mitgeben konnte. Das sind so Kleinigkeiten, hat sie beschrieben, sowas wie, die dürfen rauchen zum Beispiel. Also sie hat gesagt, das sind so Sachen, die hat sie auch vorher in meiner Romance mal versucht, so irgendwie vermeintliche Makel, Ecken und Kanten mitzugeben und das nicht dahinzustellen, als es ist total romantisch, dass sie jetzt raucht, sondern einfach zu sagen, sie raucht und das ist halt so. Und jetzt darf sie das und vorher in der Romance wurde ihr das immer rausgestrichen. So. Und das merkt man irgendwie auch, dass die Figur, die Zoe, die Protagonistin, so ein bisschen mehr nachvollziehbarer ist. Das ist auch das, was ich die letzten Male immer schon gesagt habe. Ich möchte so Figuren haben, die auch irgendwie mehr strugglen, die nicht so diese perfekt so lineare glatt. Liebesgeschichte dahinlegen, sondern sie ist halt genau das, was ich eigentlich beschrieben habe. Ne? So jemand, der irgendwie von One-Night-Stand zu One-Night-Stand hüpft und man weiß am Ende nicht, kriegt sie ihn jetzt, kriegt sie ihn nicht. Ist auch eigentlich im Grunde egal, weil es um ihre Entwicklung geht und nicht um seine. Und das ist so ganz schön gewesen zu lesen. Und da bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen in dieser Richtung, dass ich merke, ich habe eigentlich echt Lust auch auf solche Titel. Ich habe jetzt Marie-Louise Ritter gelesen. Die ist mehr so auch in einer Sachbuchrichtung schon fast. Die teilt so persönliche Anekdoten aus ihrem Leben. Ist auch total, also da merke ich gerade, dass ich irgendwie auch so eine Entwicklung nochmal mache und da auch irgendwie Lust habe, solche Sachen mehr zu lesen. Und ich glaube auch, dass jetzt so ein bisschen auch mit Frankfurt vielleicht die Ankündigung kommen werden, dass viele irgendwie so einen Wechsel hinlegen. Also Stefanie Sander hat es ja zum Beispiel auch angekündigt, dass sie da Lust drauf hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Kira Groh jetzt nach Lower Wilby sagt, okay, jetzt erstmal nichts mehr in die Richtung, sondern wir machen mal ein bisschen was Romanigeres, Belletristischeres. Josie Wismar macht es mit ihren Thrillern. Ich finde es cool.
Sehr spannend irgendwie, weil ich habe so viel, also halb wach habe ich auch bei, weiß gar nicht, ob es bei Lili Lukas oder Kira Groh war, also es waren einige Romance-Autorinnen, die das Buch gepostet haben, dass sie es gerade lesen.
Ja, weil sie halt auch eine ehemalige Romance-Autorin ist, ne? Ich glaube, das ist so die Crowd auch, die sie da mitgebracht hat.
Ja, und aber schon interessant natürlich, dass sich die, also ist ja auch klar, dass man so ein bisschen guckt, was machen die anderen, aber vielleicht ist es auch nochmal so ein Anstoß irgendwie in die Richtung zu gehen, wenn es den braucht. Und
ja, und es hat halt auch schon diese Romance-Vibes. Ne? Also es gibt Spicy-Szenen, es gibt irgendwie so diese romantischen Szenen, aber es ist halt alles ein bisschen nicht ganz so College-mäßig. Weißt du, also es ist total schön gerade irgendwie das gelesen zu haben. Ich habe richtig Lust, dass da mehr kommt in die Richtung auch. Weil ich mich dadurch auch ein bisschen mehr verstanden fühle, weil das jetzt so Themen sind, mit denen ich mich irgendwie mehr identifizieren kann gerade. Ja.
Ja, halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, natürlich, wie immer.
Voll, voll.
Und würde ich sagen, rappen wir an der Stelle ab, oder?
Ja, Stunde ist vorbei.
Ja, sagen wir euch danke.
Ihr habt eine Stunde voller Premium-Content hier bekommen heute.
Premium, ich sag's euch. Danke euch fürs Zuhören. Schmelzt nicht dahin, außer wenn ihr Romance lest.
Das war stark. Ich wollte gerade sagen, der ist ja geil. Schade, dass die Buchmesse nicht im Sommer kommt. Die könnte man ja voll geil auf so einen Sticker draufschreiben, Caro. Stimmt,
ja. Naja, wie dem auch sei, hört uns lieber, empfehlt uns weiter, schreibt uns, kommentiert und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört und sagen an der Stelle Tschüss.
Ich möchte auch ganz kurz Katrin grüßen. Liebe Grüße an dich.
Okay.
Katrin ist meine, was ist sie, Großtante, glaube ich, und hat letztens mal eben so in einem Gespräch gedroppt, dass sie unseren Podcast hört. Ich wusste das nicht. Liebe Grüße an dich. Ich hoffe, du konntest dir wieder ein bisschen was mitnehmen. Und wir hören uns. Tschüss.